Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast heute mit einer echten Nummer 1. Einer, der ganz schnell ganz oben war und seine Karriere dann geschrottet hat vor den Augen der Welt und sich jetzt so cool zurückkämpft in die Fußball-Bundesliga. Hier ist er exklusiv mit seinem Comeback-Interview. Der Torwart vom FC Schalke 04, der legendäre Loris Karius.
Ich hatte ja damals dann wirklich ein paar Tage lang Polizeischutz bei mir vorm Haus. War halt Morddrohung gegen mich, Familie, alles Mögliche, wo die dann halt bei mir Wache gestanden haben.
It's a goal! Extraordinary! Benzema taking advantage of the error by Karius. And it's gone straight through the goalkeeper's hand.
Alles wird natürlich gegen mich benutzt, alles wird auf die Goldwaage gelegt. Ich konnte da nicht mehr wirklich aus der Nummer rauskommen. Ja, und ich dann natürlich auch in den Jahren darauf oftmals dann nicht mehr das Vertrauen einfach von den Trainern bekommen hatte, aufgrund von Sachen aus der Vergangenheit dann, weil da einfach so ein Bild entstanden ist.
Auf Kuisongs, Kuisongs mit dem Übersteiger, Kuisongs mit dem Schuss. Karius hält schon wieder! Der Mann hält alles! Vorsicht, der legt den Ball rüber. Auch Fabian Reese kommt daran. Nein, Karius ist da! Es ist schon wieder Loris Karius. Das ist die Torwartshow.
Und ich nehme an, bei euch auf Schalke ist die Motivation wahrscheinlich extra hoch. Endlich wieder Bundesliga.
Ja, ich glaube, das hat man auch gemerkt, wie viele Leute wirklich sich auch mit Schalke gefreut haben, wo es uns gegönnt haben, wieder aufzusteigen, weil sie einfach alle Schalke in der ersten Liga sehen wollen und Schalke in der ersten Liga mit Sicherheit gefehlt hat.
Ich freue mich, dass er heute hier ist. Es ist das coolste Comeback des Jahres. Der FC Schalke 04 ist endlich wieder zurück in der Fußball-Bundesliga und damit auch er, Loris Karius. Ein super Typ, aber auch einer, der in seiner Karriere wirklich auf die Fresse bekommen hat wie kaum ein anderer. Warum? Weil er einen Fehler gemacht hat. Ausgerechnet im Finale der Champions League mit dem FC Liverpool. Nach einer grandiosen Saison patzt er zweimal. Später kommt raus, dass er zu diesem Zeitpunkt eine Gehirnerschütterung hatte, aber das interessiert keinen mehr. Anfeindung, Ablehnung, Arbeitslosigkeit. Er hat wirklich alles erlebt und teilt es jetzt hier mit uns. 90 Minuten Klartext. Und ich kann euch sagen, es geht hier um so viel mehr als um Fußball. Für alle, die in ihrer Karriere mal gefallen sind oder gerade jetzt Angst haben, ihren Job zu verlieren. Loris zeigt, was Resilienz wirklich bedeutet. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Schreib mir gleich in die Kommentare, was du dazu sagst. Und Volltreffer natürlich, wenn du Tomorrow abonnierst. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Loris, so cool, Mann, dass du heute hier bist.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Sensationell, dass du es geschafft hast. Du kommst gerade vom Training, oder?
So gut wie. Wir haben heute Morgen trainiert, dann nochmal kleine Krafteinheit gemacht, Mittag gegessen und dann entspannt zurückgefahren.
Ja, perfekt. Und jetzt hier Tomorrow Podcast. Sag mal, Loris, verrat uns gleich mal ein Geheimnis. Training, Saison geht los, Bundesliga, Schalke zurück in der Bundesliga, du zurück in der Bundesliga und gleich beim ersten Heimspiel kommt Bayern München mit Harry Kane. Trainierst du jetzt eigentlich schon immer Elfmeter von Harry Kane?
Ich habe tatsächlich schon mal einen gehalten von ihm. Das ist aber schon ein paar Jahre her, für Liverpool damals. Deswegen müsste ich es noch wissen, wie es geht. Aber nee, wir bereiten uns Schritt für Schritt vor, sind jetzt, ja, haben noch, glaube ich, 3 Wochen ungefähr, bis es losgeht. Jetzt am Wochenende spielen wir gegen Atalanta Bergamo, ist so ein erster Härtetest für uns. Die Woche drauf kommt Real Madrid als letzter Testspielgegner. Ich glaube, da gibt's auch Schlechteres. Und dann, ja, geht's los, Pokal. Und dann erste Saisonspiel und Bayern ist noch so weit weg. Ich glaube, da denkt aktuell wirklich noch keiner dran, weil das erste Spiel ist ja dann auch noch in Augsburg. Da geht's für uns los und wird aber natürlich ein Highlight sein, wenn die Bayern kommen zum ersten Heimspiel, Samstagabend, klar, wird was Tolles.
Besser kann es ja gar nicht sein. Aber bitte, du bist einer der wenigen, die es mal geschafft haben, einen Elfmeter von Harry Kane zu halten. Bitte, wie hast du das gemacht? Erzähl uns.
Grundsätzlich bereitest du dich mit deinem Torwarttrainer schon immer vor auf verschiedene Situationen vorm Spiel. Dann guckst du dir natürlich auch die Elfmeter an und haben damals halt auch dann uns Harry Kane angeschaut, hat dann auch bei Tottenham gespielt und haben dann halt versucht, irgendwie ein Muster zu erkennen und irgendwie kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, komm, wenn er schießt, bleibe ich stehen, versuche zu reagieren, weil oft, wenn er wirklich die Ecke trifft, schießt er so hart und platziert, dass selbst wenn der Torhüter die Ecke ahnt, trotzdem nicht hinkommt. Und ich bin dann stehen geblieben und er hat ihn tatsächlich in die Mitte geschossen und habe so dann den Elfmeter gehalten. Also eigentlich recht kurios, ja.
Warum ist es so schwer, seine Elfmeter zu halten? Wie ist das?
Ja, weil er mittlerweile hat er sogar auch verschiedene Abläufe. Es gibt einmal schaut er den Torwart ein bisschen aus, einmal nicht. Das weißt du ja natürlich vorher auch nicht. Und er schießt die einfach so platziert mit noch so einer Härte in Kombination, dass es meistens einfach nicht reicht, den Ball dann zu erreichen. Da muss man dann auch sagen, Chapeau, wenn man den so gut schießt, dass der Torhüter die Ecke ahnt und trotzdem oft nicht hinkommt, dann ist es einfach Qualität, ja.
Verrat uns mal ein Geheimnis, wenn so jemand so krass gut Elfmeter schießt wie Harry und du bist Torwart oder deine Torwartkollegen, haben Torwarte dann einen besonders großen Respekt oder sagt man jetzt erst recht, ich fang den?
Grundsätzlich ist Elfmeter ja immer eine Extremsituation für einen Torwart. Ich glaube, in dem Moment macht es gar nicht so den großen Unterschied, wer da vor dir steht. Klar kannst du natürlich manche Schützen vielleicht mehr aus der Ruhe bringen wie andere, das vielleicht schon. Aber einen Elfmeter zu halten ist schwer genug. Deswegen glaube ich, ich persönlich mache mir dann keinen großen Kopf, wer da jetzt vor mir steht, ob es da vielleicht noch einen Tick schwerer werden könnte oder nicht, sondern versuche einfach, ja, so gut es geht, dann irgendwie an den Ball ranzukommen.
Aber bitte, Schalke zurück in der Bundesliga, erste Heimspiel Bayern München, stell dir vor, es gibt einen Elfmeter und Harry kommt, schaust du ihn an und sagst, hey, ich habe dir den schon mal weggefangen oder wie machst du es?
Das wird er wahrscheinlich auch wissen, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er mir danach auch noch einen reingehauen hat. Also sind wir da bei Gleichstand aktuell. Ja, wie gesagt, mittlerweile habe ich so eine gewisse Gelassenheit entwickelt, dass ich mir da gar nicht so viel ausmal vorher, sondern einfach versucht, top vorbereitet mit einer gewissen Gelassenheit, aber trotzdem auch die nötige Anspannung zu haben, so ins Spiel reingehe und einfach versuchen, das alles, was ich dann beeinflussen kann, gut zu beeinflussen, weil, wie gesagt, du weißt ja nie, was das Spiel für einen Verlauf nimmt, wie du vielleicht gebraucht wirst, wie du dich auszeichnen kannst. An manchen Tagen fliegt der Ball vielleicht dann dreimal in Winkel, du kannst nichts machen, so Spiele gibt's auch. Deswegen, ja, habe ich gelernt, mir da davor nicht den großen Kopf zu machen.
Aber kriegst du nicht mittlerweile so vor so einem Spiel 1000 Daten, dass du weißt, hey, Harry Kane schießt da und nehmen wir es Bayern München, dann kommt Ulisse, der kommt von der Seite, zieht in die Mitte und versucht dir dann oben rechts einzuschenken. Hast du all diese Daten, bekommst du all diese Daten oder sagst du wirklich, du machst das intuitiv im Spiel?
Ja, heutzutage kann man natürlich alles bekommen, wenn man will, auf jeden Fall. Das ist so. Trotzdem bin ich ein Freund davon, nicht zu viel nachzufragen. Klar, mein Torwarttrainer gibt mir das Nötigste mit auf den Weg. Der weiß, was ich sehen will, was nicht. Aber ich persönlich bin kein Freund davon, zu arg in die Analyse zu gehen, alles wirklich bis aufs Genaueste runterzubrechen, weil oftmals kommt's dann doch anders. Und ich bin niemand, wo irgendwie dann im Spiel auf Daten reagiert, sondern ich reagiere auf den Ball, wie der kommt. Und versucht dann trotzdem ein bisschen so mit einem freien Kopf ins Spiel zu gehen. Dass manche Spieler da lieber hingehen, so gewisse Vorlieben haben, klar, das weiß man dann. Aber ich persönlich bin immer gut damit gefahren, nicht zu viel Daten an mich heranzulassen. Ja.
Aber dann sag mal bitte, was du gesehen hast in letzter Zeit. Hast du die WM gesehen? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen? Hat dich irgendein Spieler besonders beeindruckt?
WM habe ich gesehen, tatsächlich Vorrunde habe ich so verfolgt, aber gar nicht so intensiv, weil da ging auch gerade bei uns der Urlaub los. Dann hast du ja leider auch durch die Zeitverschiebung, muss man sagen, viele Spiele waren einfach auch schwer zu gucken, wo dann mitten in der Nacht irgendwie stattgefunden haben. Aber ab der K.O.-Phase war ich dann schon intensiv drin. Ja, ich persönlich fand die Stadien natürlich mega, muss ich sagen. Das sah schon echt bombastisch aus, was da zum Teil, wo da gespielt wurde. Ja, sonst gab es natürlich auch ein paar Überraschungen. Ja, was soll ich sagen? Am Ende, das Finale fand ich ein bisschen schade. Da war wirklich, hattest du das Gefühl, der Rasen, ich weiß nicht, da ist gar kein richtiges Spiel zustande gekommen. Irgendwie der Rasen, wo da gespielt wurde in New York, ich glaube, da gibt's bei uns deutlich bessere. Der hat so ein bisschen das Spiel gebrochen. Spielerisch war dann das Finale jetzt kein Augenschmaus. Generell hattest du aber schon ein paar tolle Spiele dabei, gerade auch die Argentinier davor, wie die einmal zurückgekommen sind, wie Messi natürlich trotz seines Alters da immer noch brilliert hat. Das war schon schön, aber ich glaube, am Ende hat auf jeden Fall die beste Mannschaft dann auch das Turnier gewonnen. Davor hatte ich immer Frankreich eigentlich auf dem Zettel, wie viele wahrscheinlich, aber Spanien am Ende total verdient, glaube ich, das Turnier gewonnen.
Du bist ja echt schon so lange dabei, du bist 33. Gibt es noch diese Momente, dass dich wirklich so ein Spieler beeindrucken kann? Kann dich so ein Messi, kann dich so ein Mbappé begeistern, wenn du als Zuschauer zu Hause am Bildschirm sitzt, dass du sagst, so oh, krass, feier ich?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem so ein Spieler wie Messi, wo das dann wirklich über 20 Jahre schon macht, uns immer wieder schafft, dann ja, da herauszustechen, das ist schon was ganz Besonderes. Hatte ich jetzt auch nicht, habe ich nicht gedacht, dass er bei der WM nochmal so ein aufspielen kann, so viel Score sammeln kann. Das hat mich schon beeindruckt. Ja, und dann grundsätzlich guckst du natürlich auch immer als Torhüter auch viel auf Torhüter, wie die es machen, wie die spielen. Und ja, aber generell, wenn jemand ein schönes Tor schießt, dann sitzt du da genauso und denkst dir, wow, geil.
Wer war für dich der beste Torwart der WM?
Boah, schwer zu sagen. Ich fand, es gab jetzt nicht den einen klaren Torhüter, der wo jetzt total dominiert hat. Du hast natürlich die Spanier gehabt, wo gefühlt im ganzen Turnier kein Gegentor kassiert haben. Der Torwart aber auch nicht wirklich viel gefordert war. Ich muss aber sagen, am Ende, wenn er dann gefordert war, war er auch da und hat auch im Finale seine 1-2 Szenen gehabt. Das ist ja auch nicht immer einfach, wenn du wirklich nicht viel gebraucht wirst, dann in den entscheidenden Momenten da zu sein. Deswegen glaube ich, hat er am Ende auch verdient da den Preis abgeräumt für den Torhüter des Turniers.
Okay. Und wie natürlich hast du das deutsche Ausscheiden wahrgenommen? Wo hast du es erlebt? Wie hast du es erlebt? Und wie überrascht warst du?
Ja, ich war total überrascht. Ich war da tatsächlich mit ein paar Freunden abends raus, was essen und noch was trinken in der Bar. Haben es dann eigentlich geguckt, das Spiel. Und irgendwann sind wir dann nochmal woanders hin und da war unser Empfang weg. Und dann haben wir schon gesagt, hoffentlich, wenn wir hier wieder rauskommen, ist Deutschland eine Runde weiter. Und sind dann gerade zum Elfmeterschießen, sind wir aus dem Lokal raus. Waren dann natürlich auch fassungslos, klar. Haben nicht damit gerechnet. Das war schon enttäuschend für uns alle, klar. Weil du bist ja dann auch Fan, wenn du nicht spielst von der deutschen Mannschaft. Und haben uns da natürlich alle mehr erhofft. Ich hoffe jetzt, dass es wieder in Zukunft besser wird.
Ich glaube, es kann ja nur besser werden, Loris. Ich meine, zwei Weltmeisterschaften in der Vorrunde ausgeschieden, einmal jetzt im Feld der letzten 32. Ich glaube, schlechter kann es nicht werden. Und jetzt kommt ja auch noch Klopp hoch.
Ja, ich meine, es ist gut, glaube ich, jetzt einen kompletten Neustart zu machen. Da hat Deutschland mit Sicherheit auch den richtigen Mann jetzt. Ich glaube, wenn jemand das kann, dann der Jürgen, das hat er oft genug gezeigt. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird trotzdem ein bisschen dauern, bis auch er alles umsetzen kann da, was er möchte. Aber ja, ich hoffe es natürlich, dass das jetzt alles in die richtige Richtung wieder geht, weil, wie gesagt, es waren jetzt zu viele Turniere, wo wir einfach nicht da waren, wo Deutschland eigentlich hingehört. Ja.
Aber woran lag es deiner Meinung nach?
Ja, immer schwer zu sagen. Ich bin am Ende sind wir alle, glaube ich, zu weit weg, um das zu beurteilen. Und deswegen, ja, kann ich da auch mehr wie spekulieren oder sonst was, kann ich da auch nicht. Am Ende saß auf dem Platz einfach auch spielerisch. Wir haben ja nie wirklich auch mal die Gegner an die Wand gespielt und da wirklich so waren am Drücker, wo dass du auch gegen Paraguay hättest sagen können, ja, wir sind jetzt ausgeschieden, aber eigentlich hätten wir ganz klar weiterkommen müssen. Das war halt nicht der Fall. Das war einfach zu wenig. Und wir haben ja schon Qualität eigentlich auf dem Platz. Wie jetzt genau, warum? Da, glaube ich, kann ich nicht viel mehr zu sagen wie du, um ehrlich zu sein.
Aber hast du nicht die Sorge, wenn jetzt zum ersten Heimspiel Bayern München kommt, dass die alle, die Kimmichs und Neuers, dass die alle so frustriert sind, dass die noch extra Gas geben, um bloß diese WM-Pleite vergessen zu machen?
Ja, ich glaube, mit bisschen Abstand so verarbeitest du das ja auch. Und dann, wenn die neue Saison losgeht als Profi, dann hast du deinen Fokus auch wieder auf das, was ansteht. Deswegen, ich meine, wäre nicht schlecht. Ich hoffe, dass die Jungs motiviert zu uns kommen. Aber ich meine, wir haben auch einiges wieder zu beweisen. Deswegen wird die Motivation da bei uns nicht weniger sein. Grundsätzlich hat der Kloppo ja gemeint, jetzt geht's von vorne los. Jeder Spieler kann sich zeigen, jeder Spieler kann sich neu beweisen. Deswegen wird, glaube ich, überall bei jedem Verein die Motivation groß sein.
Okay, und ich nehme an, bei euch auf Schalke ist die Motivation wahrscheinlich extra hoch. Endlich wieder Bundesliga. Wahnsinn. Ich meine, der Verein hat echt gefehlt. So eine Marke wie Schalke 04 in der zweiten Liga. Ich glaube, das war gut für die zweite Liga. Aber ich glaube, mein Gott, für den Fußball, der Fußball braucht Schalke, oder?
Ja, ich glaube, das hat man auch gemerkt in der letzten Saison, wo es dann wirklich zum Endspurt kam und wir kurz davor waren, wie viele Leute wirklich sich auch mit Schalke gefreut haben, wo vielleicht sonst, ja, wo jetzt nicht Fans von Schalke sind, andere Vereine, wo es uns gegönnt haben, wieder aufzusteigen, weil sie einfach alle Schalke in der ersten Liga sehen wollen, weil sie gerne da auch zu Gast sind, gerne in der Arena spielen und Schalke in der ersten Liga mit Sicherheit, wie du schon sagst, gefehlt hat. Deswegen ist der Verein endlich wieder da, wo er hingehört. Und jetzt geht's darum, den Verein da wieder zu stabilisieren und Schritt für Schritt weiter in die richtige Richtung zu gehen. Das wird mit Sicherheit auch nicht einfach. Gerade das erste Jahr Bundesliga ist immer sehr schwierig für Aufsteiger, aber wir werden alles dafür tun. Wir haben mittlerweile echt viel Ruhe in den Vereinen bekommen. Die handelnden Personen machen einen super Job, haben die richtigen Entscheidungen letztes Jahr getroffen, wegweisende Entscheidungen mit unserem Trainer, mit Frank Baumann. Jetzt ist ein neuer Kaderplaner im Winter dazugekommen mit Maximilian Lüftl, und die ganzen Personen zusammen machen da echt einen super Job, dass Schalke Schritt für Schritt in die richtige Richtung wieder geht.
Was ist dieses Gefühl, Schalke? Du bist ja relativ neu da. Du bist ja erst seit Januar 2025 da, aber bist natürlich in der entscheidenden Zeit gekommen, nämlich im Wiederaufstieg. Was macht Schalke so besonders, wenn man mittendrin ist, wenn man Teil von Schalke ist? Und du bist auch noch die Nummer 1 von Schalke. Was macht das so besonders?
Ja, ich bin ja damals im Januar, wie du gesagt hast, gekommen, hab dann gespielt, mich aber nach 3-4 Spielen schon schwerer verletzt, dass ich dann den Rest von der Saison nicht mehr mitwirken konnte. Mir hat's auf Anhieb mega viel Spaß gemacht, in der Arena zu spielen vor 62.000, aber in der Saison waren natürlich schon sehr viel Probleme vorhanden, und viele Spieler konnten auch mit dem Druck nicht umgehen, was dann Schalke halt auch mit sich bringt, wenn's mal nicht läuft. Und dann kam wirklich im Sommer, wie gesagt, so ein kompletter Neustart, wo wirklich der Verein neu aufgestellt wurde. Mit Sicherheit war der Trainer die wichtigste Personalie, dass man da einen Cut gemacht hat, neuen Trainer geholt hat und der von Anfang an eine klare Linie hatte, wusste, wie er spielen will, wie er die Spieler haben will, was er für Profile sucht. Und so konnte man Tag 1 in eine gemeinsame Richtung gehen. Und im letzten Saisonspiel haben die Fans wirklich den Rücken zur Mannschaft gedreht, die Mannschaft ausgepfiffen, weil es einfach so unbefriedigend war, was da gezeigt wurde. Und dann standen aber wirklich beim ersten Training 4.000-5.000 Zuschauer wieder da, haben uns supportet. Wie wenn die Sachen 8 Wochen davor gar nicht passiert wären, und dann im ersten Heimspiel gegen Hertha Berlin 62.000 komplett am Durchdrehen, Hexenkessel, und wir gewinnen das Spiel 2-1, und da habe ich schon gedacht, wow, dass die Fans wieder ab Tag 1 so hinter der Mannschaft stehen, das vergessen, was da alles war, wie enttäuscht sie waren, und wir haben es dann wirklich geschafft, ab Tag 1 mit den Fans wieder eine Einheit zu bilden, und so ist es einfach bei jedem Heimspiel, muss man sagen, unser 12. Mann, und wir haben es geschafft, die Arena wieder zu einer Festung zu machen, haben, glaube ich, ein einziges Heimspiel verloren der ganzen Saison, und dann ist es echt schwer, gegen Schalke zu spielen, das ist in der letzten Saison wieder zusammengewachsen. Es ist wirklich ein ganz besonderer Verein, die Leute leben Fußball dort, für die gibt's nichts anderes, die geben ihr letztes Hemd für den Verein, reisen überall hin, egal wie weit, bedingungslose Unterstützung, und das ist für mich persönlich auch Riesenansporn, den Leuten dann halt auch Woche für Woche da was mit Leistung zurückzuzahlen.
Ist das auch was, Loris, was du so spürst in dir, dass das auch für dich nochmal eine besondere Verantwortung ist, dass du eben weißt, du hast gerade gesagt, viele geben ihr letztes Hemd dafür, die Region hat sehr schwer, Arbeitsplätze gehen massiv verloren, sind unter Druck, dass du, wenn du in die Arena einläufst, weißt, hey, da sind auch 62.000 Menschen, die jetzt was von dir erwarten und die jetzt auch irgendwie, wenn sie ein Eintrittsticket gekauft haben, auch belohnt werden müssen. Ist das für dich etwas, was du auch mitnimmst, was du direkt spürst?
Ja, grundsätzlich ja, schon. Aber ich erwarte es ja von mir selber, dass ich wirklich Top-Leistung bringe und den Fans was zurückgebe. Ich sehe das nicht wirklich als Druck an, sondern eher als Riesenprivileg, vor so vielen Fans jedes Heimspiel zu spielen, vor so einer tollen Kurve. Aber das ist auch was du natürlich lernen muss, was auch mit Erfahrung kommt, dass du so ein bisschen den Rucksack ablegen kannst und dir da nicht zu viel Gedanken drüber machst und dir zu viel Druck machst, sondern das auch dann lernst zu genießen. Klar, im Spiel bist du immer im Tunnel, diesen Kitzel, die Anspannung, die merke ich auch vor jedem Spiel. Ich glaube, es gehört auch dazu, um Top-Leistung abzurufen, aber das Ganze so bewusst mehr wahrzunehmen, zu genießen und aufzusorgen, das habe ich jetzt schon gelernt, muss ich sagen, wo früher du dir vielleicht ja viel mehr Druck machst und damit vielleicht auch nicht so gut klarkommst, sehe ich das mittlerweile eher alles super positiv, was es ja auch ist. Und habe es so geschafft, wirklich eigentlich Woche für Woche fast konstant gute Leistung abzurufen. Bin den Fans sehr dankbar, die haben mich super aufgenommen. Seit Tag 1 spüre da wirklich bedingungslose Unterstützung und es passt einfach. Es ist ein super Match. Und ich bin gerne da, freue mich jeden Tag, wo ich zum Training fahren kann und mit den Jungs, mit der Mannschaft trainieren kann. Die Fans beim Training sehe, im Stadion, überall grüßen sie dich. Es ist schon was Tolles, was Besonderes.
Wie hast du es geschafft, mit diesem Druck besser umzugehen? Du sagst, du hast es im Laufe der Zeit gelernt als früher. Hast du irgendein Ritual, dass du trotz des ganzen Drucks, trotz der ganzen Erwartung, die Schalke-Fans natürlich haben, dass du trotzdem noch cool bleiben kannst?
Eigentlich nicht. Ich versuche einfach unter der Woche mich top vorzubereiten im Training, dass ich weiß, wenn ich Samstag einlaufe, ich habe unter der Woche alles getan, alles abgearbeitet, was mir ein gutes Gefühl gibt, um meine Top-Leistung abzurufen. Das ist so das Einzigste, vielleicht, wenn ich unter der Woche wirklich vielleicht irgendwie da jetzt nicht gut trainiere oder irgendwie was nicht mache, was ich sonst von mir erwarte, dass du dann vielleicht nicht das perfekte Gefühl hast. Aber mittlerweile habe ich meine Abläufe, hab ein super Verhältnis auch mit dem Torwarttrainer. Wir verstehen uns eigentlich blind. Er weiß, was ich brauche. Wenn ich mal was anderes brauche, sage ich es ihm. Dann adaptiert er das, dass wir immer zum Spiel topfit, gut vorbereitet ins Spiel gehen. Dann weiß ich, ich habe alles abgearbeitet. Ich bin jetzt bereit, meine Top-Leistung zu zeigen. Und der Rest, glaube ich, das kommt einfach auch natürlich. Ich bin mittlerweile Familienvater, habe 2 Kinder. Du siehst das Leben vielleicht noch mal ein bisschen mit anderen Augen, siehst, was wirklich das Wichtigste ist. Egal was ist, ich weiß, meine Kinder sind zu Hause, die warten auf mich, die freuen sich, wenn sie mich sehen. So, da kannst du schon ein bisschen gelassener generell auch an Sachen rangehen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich tatsächlich wirklich da was großartig verändert habe. Ich würde einfach sagen, das kam mit der Zeit, man entwickelt sich ja automatisch auch als Person weiter. So ist es einfach, würde ich sagen. Ja.
Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast heute einen Podcast mit dir gesehen, den du mit Schalke 04 gemacht hast. Und da ist eine Zahl ist mir hängen geblieben, die fand ich sehr beeindruckend, weil du gerade sagtest, du tust unterhalb der Woche alles, um dann am Wochenende fit zu sein. Und das bedeutet, dass du ja manchmal am Wochenende auch gar nicht so viele Bälle aufs Tor kriegst, wenn du eine gute Abwehr hast. Und das kann aber bedeuten, dass du unterhalb der Woche 8.000 Bälle fängst, 8.000 Bälle aufs Tor geballert bekommst, um im Zweifel am Wochenende einen richtigen zu halten oder 2 richtige zu halten. Das fand ich eine krasse Quote.
Ja, wie gesagt, du hast ja auch Automatismen. Und wenn du Sachen immer wieder machst, immer wieder gut machst, richtig, da was verbessert, dann ist es ja schon auch in deinem System drin und gibt dir einfach ein gutes Gefühl, um das dann abzurufen, wenn du es brauchst. Vielleicht brauchst du es mal 2-3 Wochen nicht, dann brauchst du es wieder, aber das halt immer wieder zu trainieren, damit, wenn es dann gebraucht wird, du das dann abrufen kannst, das ist so ein bisschen auch, was wir natürlich trainieren. Wie gesagt, du weißt halt nie, wie ein Spiel läuft. Manchmal wirst du in der ersten Minute gebraucht, manchmal erst in der zweiten Halbzeit, manchmal gar nicht. Das ist halt das Torwartspiel. Da ist natürlich viel Kopf auch dabei, mental. klar musst du da in einer guten Verfassung sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ja bei jeder Position so. Der Stürmer weiß ja auch nicht, wie oft er die Chance bekommt, das 1-0 zu machen vorm Spiel. Und deswegen hat da jeder seine bestimmten Sachen.
Ist das anstrengend, so ein 90-Minuten-Spiel, oder mittlerweile gehen dir eher 98 Minuten, 100 Minuten mit den ganzen Nachspielzeiten, dass du vielleicht gar nicht so viele Szenen hast, aber dann in der richtigen Szene ready sein musst, dass du so vom Mindset immer ready sein musst, egal wie viel Leerlauf das gibt, weil ich mag mal gerade im Vergleich dazu, der Stürmer, der kann doch mal so hin und her laufen. Du musst ja aber die ganze Zeit da vor deinem Tor stehen bleiben. Du kannst ja nicht immer hier
weg. Ja, klar, trotzdem, selbst wenn der Ball am anderen Tor ist, bist du ja trotzdem am Beobachten, kommt der Ball wieder zurück, macht der Spieler einen Laufweg, wo ich vielleicht den Ball antizipieren kann, klären kann. Du bist ja nonstop. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei anderen, du versuchst immer schon vorher was zu sehen, was passieren könnte, wie du darauf dann reagieren könntest. Und deswegen ist es natürlich, wenn du da 90 Minuten immer mental brutal fokussiert sein muss, die Konzentration oben haben muss, dann zieht es dir natürlich auch viel Energie. Ja, klar. Also wir laufen natürlich nicht so viel wie Spieler, aber nach so Spielen bin ich da natürlich schon auch ziemlich fertig, weil es einfach anstrengend für den Kopf ist. Ja.
Okay. Loris, was ganz spannend ist, du hast es gerade gesagt, dass du auch versuchst, das zu genießen und mittlerweile auch genießen kannst. Und ich deine Karriere ja schon eine ganze Weile beobachte und mich natürlich frage, kannst du das besser genießen oder ist es für dich was Besonderes, weil du zwischendurch auch mal von der Karriereleiter runtergefallen warst, weil du zwischendurch auch mal vereinslos warst, dass du jetzt noch mal das alles erleben kannst, jetzt Bundesliga, Schalke, 62.000. Hat das für dich heute eine andere Wertschätzung?
Ja, natürlich. Also ich meine, wenn es natürlich in jungen Jahren immer nur steil bergauf geht, dann du nimmst natürlich die ersten Momente wahr, wenn du zum ersten Mal Bundesliga spielst, ist natürlich alles dann riesengroß, aber wenn du dann da drin bist und Woche für Woche spielst und es geht immer bergauf, du machst den nächsten Schritt, gehst zum nächsten großen Verein, machst da wieder die nächsten Schritte und es läuft halt immer nur bergauf und ist relativ steil, dann werden natürlich oder wurden dann Sachen auch, was heißt selbstverständlich, aber du hast es dann nicht mehr so krass wahrgenommen, wie es eigentlich ja schon gewesen ist. Ja, schon ein Stück weit, dass halt Normalität wird, klar. Und dir das dann eigentlich erst wieder bewusst wird, wenn du das halt alles dann nicht mehr hast. Deswegen, klar, kann ich es jetzt mit Abstand natürlich viel mehr genießen und auch viel besser einordnen, gewisse Momente. Und generell Situation, das hilft mir natürlich auch, aber ist ja auch völlig normal, wenn du mit 19, 20 Bundesliga-Torwart wirst, dann spielst du mit 23 Premier League, Champions League. Du bist ja in deiner Entwicklung auch als Persönlichkeit, kannst du ja noch gar nicht so weit sein, dass du das alles perfekt verarbeitest, einschätzen kannst, immer die richtigen Entscheidungen triffst. Das geht ja gar nicht. Deswegen gehört es auch zur Entwicklung dazu, als Sportler, als Persönlichkeit. Ich bin froh um alles, was ich erlebt habe bis jetzt, was hoffentlich auch noch kommt. Wird nichts davon missen wollen. Und alles, was auch passiert ist, gehört auch zu mir. Und wie gesagt, da waren so viele tolle Momente dabei bis jetzt. Deswegen bin ich froh, auch die Sachen erlebt zu haben, weil die mich ja auch zu der Person machen, die ich heute bin und ich dadurch auch als Person gewachsen bin, gereift bin und jetzt heute, glaube ich, schon am sehr guten Punkt in meinem Leben dann angekommen bin.
Sehr cool, dass du das so sagst, weil ich finde, das, was du in deiner Karriere gemacht hast, Loris, und was du auch erlebt hast, das trifft ja im Moment auch viele Leute, auch außerhalb des Fußballs. Ich meine, in der Wirtschaft, wenn man sich umschaut, so viele Leute verlieren gerade ihre Jobs, die auch auf Top-Karriere waren, die auch immer dachten, ab jetzt geht's nur noch weiter, immer nur noch auf toll. Und weil die Wirtschaft sich dreht, Business schwierig ist, plötzlich diese Selbstverständlichkeit verlieren, ihre Jobs verlieren, gefeuert werden, auf der Straße sind, sich neu erfinden müssen und dabei auch strugglen. Und du hast es vorgemacht, wie es geht und bist jetzt zurückgekommen. Deshalb finde ich das einfach extrem spannend, wie du es geschafft hast, das auch so vom Mindset zu drehen und wie du das für dich so erlebt hast. Und dass du immer auch weitergemacht hast, dass du nicht deine Karriere beendet hast, das finde ich extrem bemerkenswert.
Naja, danke schön.
Hattest du einen Punkt, wo du an der Karriere gezweifelt hast?
Ja, natürlich. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sage, für mich war immer klar, ich komme wieder zurück und jeder Tag war ich nur am Ackern und Kämpfen, dass ich wieder dahin komme. Natürlich hast du Phasen, wo du denkst, ey, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, das macht mir hier keinen Spaß mehr. Es war natürlich bei mir extrem dann in der Zeit, wo ich dann von Liverpool weg bin. Da hatte ich natürlich schon Probleme, auch mental. Da hatte ich einfach so ein bisschen die Lust verloren am Fußball und habe mich da zum Teil ja schon gequält dann auch und konnte dann auch ja in der Türkei oft halt auch nicht mehr meine Leistung abrufen, so wie ich es eigentlich gewohnt war, weil wenn du den Spaß an irgendwas verlierst, dann machst du es meistens auch nicht mehr so gut wie davor. Das war jetzt auch gar nicht die Schuld von irgendjemand dort dann in der Türkei oder so, oder dass ich da irgendwie, das war einfach mental war es schwierig, weil es einfach dann auch für jemand, der mit Mitte 20 schon viel war, was da alles auf einen eingeprasselt ist. Und ich dann natürlich auch in den Jahren darauf oftmals auch ja dann nicht mehr das Vertrauen einfach von den Trainern bekommen hatte aufgrund von Sachen aus der Vergangenheit dann, wo du dich dann natürlich noch viel ungerechter behandelt fühlst, weil du irgendwie weißt, egal was du jetzt gerade machst, hilft dir nicht wirklich weiter, um die Leute umzustimmen, weil da einfach so ein Bild entstanden ist, was du jetzt auch nicht mit Trainingsleistungen irgendwie wieder rumbiegen kannst. Das war natürlich schon schwierig, natürlich, aber dann war ich acht Monate, glaube ich, ohne Verein, habe die Zeit auch genossen, mal abzuschalten, andere Dinge zu machen, aber irgendwann habe ich den Fußball natürlich auch wieder vermisst, war dann dankbar, dass Schalke angeklopft hat, ich wieder spielen konnte, weil ich gemerkt habe, mir fehlt es und dann waren auch meine Speicher wieder aufgeladen. Ich war voller Vorfreude wieder und hatte auch das Gefühl, dass mir da halt eine faire Chance gegeben wird. Das war mir wichtig. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich davor, ja, so lange da nichts mehr gemacht hatte, weil ich nicht einfach wieder irgendwo hin wollte, nur dass ich weiter Fußball spiele, ohne irgendwie Spaß dran zu haben, ohne die Überzeugung dran zu haben. Dafür war mir dann auch meine Familie zu wichtig und dafür ja hätte ich genug andere Sachen machen können, wo mir dann mehr Spaß machen. Aber deshalb bin ich echt froh, dass es dann am Ende nochmal geklappt hat mit Schalke. Es war nicht selbstverständlich, ja, aber das war so die Phase, würde ich sagen. Nach der Türkei war natürlich Union Berlin, wo mir gesagt wurde, ich bin klar die Nummer 1, komme 2 Tage vor Transferschluss und spiele dann einfach nicht. Da waren schon 3-4 Spiele damals gespielt. Mir wurde dann gesagt, ja, die Mannschaft performt jetzt gerade so gut, wart nochmal und spiel dann ein Jahr nicht. Das hat mir damals natürlich dann komplett das Genick gebrochen zu der Zeit. Dann war ich wirklich, ja, da ein Jahr raus, danach wieder bei Liverpool nicht gespielt, dann bist du schon 2 Jahre raus. Die Saison davor war nicht optimal. Das ist ja im Fußball sind es ja Welten, 2-3 Jahre. Da dann wieder zurückzukommen, war fast unmöglich. Deswegen hat es das alles vielleicht gebraucht, dass Schalke und ich dann wieder aufeinander getroffen sind. Beide bisschen am Wanken zu der Zeit. War dann ein gutes Match.
Ich finde es total interessant, dass du dir in der Zeit, zumindest so wie ich es erlebt habe, dir aber nichts hast anmerken lassen. Wir haben uns ja in der Zeit getroffen in Mailand, witzigerweise, bei Philipp Plein, bei der Eröffnung seines Philipp Plein Hotels in Mailand. Und wie immer, wenn Philipp Plein was macht, ist es alles chaotisch, es sind viel zu viele Leute da, Einlasssituation ist immer eine Katastrophe und das war total witzig. Ich stand da und dann kamst du an und alle Leute natürlich sofort, oh Loris, Selfie. Und du bist denn da und strahlst und so und alle Leute feiern dich. Und wir haben dann so später gesprochen und sind ins Gespräch gekommen. Und ich habe dich so gefragt, ja, wie geht's dir so? Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, okay, ich bin gerade vereinslos, ne? Und das dachte ich so irgendwie, ja krass, ne? Die Leute feiern dich so, aber keiner fragt so, hey, wie geht's dir eigentlich wirklich, ne? Und wenn man in seiner Karriere ist und wenn man erfolgreich ist und wenn man Lust auf Karriere hat, ist es ja das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eben nicht in diesem Fall spielen kannst und wenn du nicht mal nicht nur nicht spielen kannst, sondern eben auch keinen Verein hast, ist es ja eine brutal harte Zeit. War das für dich schwierig, das mit dir so persönlich auszumachen, aber dann gehst du zu Philipp Plein und machst da die Show mit?
Ja, grundsätzlich, das habe ich ja gerade auch so ein bisschen gesagt, die Zeit ohne Fußball habe ich schon genossen, auf jeden Fall, und hatte auch wirklich brutal Spaß daran, an den Sachen, die ich dann mal machen konnte, was einfach sonst nicht so geht, wenn du in diesem Fußballalltag halt einfach drin bist und wirklich jeden Tag deine Vorgaben hast, 10 Uhr Training, 9 Uhr Arrival, dann, das hast du ja jeden Tag jahrelang, in meinem Fall 12, 13 Jahre, wo ich wirklich so gelebt habe, dann hast du die Sommerpause, 4 bis 6 Wochen, wo du wirklich mal abschalten kannst, aber sonst bist du ja immer in diesem Alltag drin. Und das erste Mal dann so über wirklich Wochen, Monate sogar, dir halt deinen Alltag selbst gestalten zu können, neue Dinge auch mal zu machen, das war schon interessant, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, wenn ich dann in Mailand bin und dann, ja, heute ist Fashion Week, der Event und das, lass mal dahin gehen spontan, dann hat es natürlich Spaß gemacht, weil es Sachen sind, die ich davor nicht wirklich machen konnte oder immer gucken musste, lässt sich das vereinbaren mit dem Verein, ist da frei, kommt es jetzt gerade gut an, sind wir in einer guten Phase von der Saison, kannst du das machen, da konnte ich einfach machen, was ich wollte, deswegen hat mir das natürlich Spaß gemacht, was natürlich immer dann geblieben ist, war so ein bisschen dieses, ja, ich wusste halt selber, dass ich eigentlich noch was im Tank hatte oder dass ich eigentlich echt noch auf einem hohen Niveau ja spielen kann, aber die Chance dazu nicht mehr bekommen habe. Und dieses bisschen war natürlich schon immer bei mir im Hinterkopf, so, was wäre, wenn ich nochmal hier eine Chance bekommen würde, da. Du guckst natürlich auch Spiele dann im Fernsehen, siehst Spiele, denkst dir, das kriege ich ja hier mindestens mal genauso gut hin. Das war natürlich schon immer so ein bisschen, da war immer natürlich Wehmut dabei, klar. Und dass du es eigentlich noch könntest, dir das eigentlich noch mal jedem beweisen wollen würdest, aber nicht die Chance dazu bekommst, das hat natürlich immer bisschen im Hinterkopf auf jeden Fall wehgetan, klar. Aber wenn ich dann irgendwo hingegangen bin, Spaß hatte, dann hatte ich auch Spaß. Dann ist es bei mir da nicht also irgendwie gestellt oder so, klar.
Aber es ist ja auch das Krasse an deiner Position als Torwart. Weißt du, du kannst ja nicht irgendwie sagen, jetzt nehmen wir mal wie Kimmich, jetzt spielt er bei Bayern auf der 6 und in der Nationalmannschaft spielst du halt rechter Verteidiger. Du kannst ja nicht sagen, hey, okay, wenn ihr gerade keinen Torwart braucht, ich kann auch Mittelstürmer oder ich kann auch linker Verteidiger spielen. Das ist natürlich einfach, deine Jobauswahl ist natürlich auch so begrenzt. Es gibt so wenig Jobs. Es gibt ja nur in der Bundesliga 18 Nummer 1. Das ist einfach mal so. Ja, danach kommt Ersatztorwart.
Ja, ist eine spezielle Position, klar, nur einer kann spielen, ist natürlich schwierig, auf jeden Fall, das ist so, aber das weißt du ja, wenn du dir die Position aussuchst, deswegen ist Torwart natürlich was ganz, ganz Spezielles, klar.
Dann lass uns mal drüber sprechen, wie bist du überhaupt Torwart geworden? Warum eigentlich ausgerechnet Torwart? Du bist geboren in Bieberbach, an der Ritz. Da muss
Biberach,
ich
erst, ja, genau.
Muss ich erst mal schauen, wo das ist. Ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Und du hast schon als Kind angefangen, Fußball zu spielen. War es für dich gleich klar, dass du Torwart werden wolltest? Oder hast du nicht irgendwie erstmal gedacht, so, ich werde Mittelstürmer, ich werde, was war damals ja, der neue
grundsätzlich
Ronaldo?
Am Anfang fängst du immer mal im Feld an, klar. Dann nach ein paar Monaten bin ich irgendwie mal ins Tor gekommen. Ich glaube, der Torwart, der eigentliche, war krank oder im Urlaub oder irgendwas. Und ich habe es dann so gut gemacht, dass die Kollegen halt wollten, dass ich im Tor bleib. Am Anfang dann so ein bisschen wehmütig, aber mir hat es dann auch relativ schnell richtig viel Spaß gemacht. Und so hatte ich dann meine Position eigentlich gefunden. Ich meine, Stürmer spielt jeder gern, spiele ich heute auch noch gern ab und zu. Es macht Spaß, Tore zu schießen, aber ja, ich war, hat dann relativ früh, hat man gesehen, dass ich ein relativ großes Talent habe im Tor und so kam das dann. Und dann habe ich bei mir da im Dorf gespielt das erste Jahr, dann bin ich irgendwann nach Ulm gegangen, das ist eine halbe Stunde entfernt, SSV Ulm, hat mich mein Opa damals, meine Eltern immer zum Training gefahren, dann irgendwann ging es nach Stuttgart zum VfB, bin dann da aufs Internat gegangen unter der Woche, so habe ich so Schritt für Schritt mich entwickelt und dann mit 16 bin ich nach England gegangen, zu Manchester City. Das war natürlich nochmal ein Riesenschritt, komplett weg von der Familie, da mit 16 auf dich allein gestellt zu sein, aber hat mir auch extrem geholfen, habe gelernt, fließend Englisch zu sprechen, neue Kultur, großer Verein, ganz viele, viele Eindrücke und bin dann mit 18 wieder zurück nach Deutschland zu Mainz 05 damals. Thomas Tuchel war damals der Trainer und dann war aber auch klar, ich hatte auch zwei ja sehr reife Torhüter vor mir, beide Anfang Mitte 30 und ich war halt die Nummer 3 und dann ist da auch nicht so einfach ein Vorbeikommen. Da brauchst du natürlich bisschen Glück, dass du damals ins Tor dann kommst. Und bei mir war es auch so, da war dann einer war verletzt, der andere hat sich im Spiel die rote Karte abgeholt und dann hieß es so, jetzt ist dein Moment und dann musst du natürlich liefern, weil so eine Chance kommt sonst vielleicht nie mehr. Und ja, ich habe wirklich dann es geschafft, auf den Punkt Leistung zu zeigen. So dass dann Thomas Tuchel damals wirklich gesagt hat, ich lasse dich im Tor und bin dann von Nummer 3 zur Nummer 1 quasi hochkatapultiert und war dann mit 19, 20 Stammtorhüter in der Bundesliga bei Mainz 05. Das ging dann natürlich schon sehr schnell, klar.
Warum musstest du mit 16 Jahren schon nach Manchester City oder warum durftest du oder warum konntest du? Wir reden ja immer darüber, dass wir keine guten Nachwuchsspieler haben und in der Nationalmannschaft irgendwie die Supertalente nicht richtig großgezogen werden. Du bist beim VfB Stuttgart in der Jugend und ich meine, da gibt es doch genug andere Bundesligisten, dass dann ein Verein wie Manchester City sagt, hey, diesen Jungen aus Biberach in Baden-Württemberg, den hätten wir jetzt hier gerne bei uns und dann gehst du mit 16 Jahren rüber.
Ja gut, ich habe damals in der U16-Nationalmannschaft gespielt. Da kommen natürlich viele, viele Scouts, wo sich die Spiele anschauen, weil du, glaube ich, mit 16, 17 darfst du deinen ersten Profivertrag unterschreiben und davor bist du einfach dann für jeden frei zu haben. Ich glaube, da gibt's so eine kleine Entschädigung, Ausbildungsentschädigung für den anderen Verein, aber da sind jetzt keine Ablösen oder so fällig. Generell war damals schon mein Wunsch, bei Stuttgart zu bleiben, da Profi zu werden. Das war eigentlich immer mein Traum. Ja, das Problem war eigentlich, dass der damalige Sportdirektor beim VfB, nagel mich jetzt nicht fest, wer es war, vielleicht will ich es auch nicht sagen, aber er hat ein Gespräch mit meinen Eltern und meinem Berater. Und sollte um meine Zukunft gehen, wie ich beim VfB dann irgendwann bei den Profis im Tor stehen kann. Und ich war aber nicht dabei bei dem Gespräch. Und der Sportdirektor hat dann meinen Berater, der war damals Mitte 20, auch nicht so gut in Form, mit, hey Loris, wie geht's dir, begrüßt. Dachte, dass mein Berater der Loris wäre mit 15 Jahren. Und dann sind meine Eltern und haben mir gesagt, ey, der weiß nicht mal, wer du bist. Der weiß nicht mal, wie du aussiehst. Ich glaube, die haben sich hier noch nicht einmal mit dir auseinandergesetzt. Dann gibt dir das natürlich kein gutes Gefühl. Und wenn dann sich ein Verein wie Manchester City intensiv bemüht, dir einen klaren Plan aufzeigt, du spielst bei uns schon in der U18 direkt, trainierst bei den Profis mit, das ist deine Perspektive. Dann habe ich natürlich irgendwann gesagt, hey, das ist für mich ein klarer Weg. Hier sehe ich ihn leider nicht. Und habe dann die Entscheidung getroffen, ins Ausland zu gehen. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich unbedingt weg wollte. Aber ich habe damals beim VfB leider nicht die Perspektive dann gesehen, wie ich sie gern gehabt hätte.
Und hattest du keine Angst mit 16, Manchester?
Doch, klar. Aber ich bin zu einer Gastfamilie damals gekommen. Die hat mich super aufgenommen. Zu denen habe ich heute noch Kontakt, habe mich da mega wohl gefühlt. Ja, war wie eine zweite Familie dann. Und das hat's deutlich leichter gemacht. Dann sind meine Eltern oft gekommen, haben mich besucht. Aber ohne die Familie wäre es natürlich wahrscheinlich unmöglich gewesen. Aber so war das, bin ich relativ weich dann gefallen am Anfang und konnte mich da Schritt für Schritt zurechtfinden.
Aber war dann für dich klar, der nächste Job ist in Mainz und der bleibt nicht in der Premier League, weil du ja dann von Man City, du hast U gespielt, U-Nationalmannschaft, U16, U17, U18, U19, U20 in allen, aber dass du dann in die Bundesliga zurückgehst?
Ja, das Problem war der ganze Staff von den Profis, der Torwarttrainer, Cheftrainer, alle, wo mich unbedingt haben wollten, waren nach ein paar Monaten weg. Und in den Monaten hat sich bei Manchester City auch alles gedreht. Da kamen die riesen Investoren rein, wurden nur noch Spieler, Weltstars gekauft. Und dann wurde natürlich der Weg, ich habe trotzdem bei den Profis trainiert, bin mit denen gereist, war auch als dritter Torwart bei Spielen ab und zu dabei. Das war mega, aber wenn du dann natürlich, damals Joe Hart war dann englischer Nationaltorwart, dann weißt du natürlich, es wird schon schwer, in absehbarer Zeit hier die Nummer 1 zu werden. So. Und dann musste ich mir nach 2 Jahren halt meine Gedanken machen, gehe ich nochmal einen Schritt zurück zum kleineren Verein oder bleibe ich bei Manchester City, damit ich sagen kann, ich bin hier beim Weltverein, aber ich spiele halt nicht. Und so kam dann bei mir der Entschluss, zu Mainz zu gehen, wo ich gedacht habe, mit der Torwartkonstellation, wie ich sie da vorfinde, habe ich, wenn alles gut läuft, vielleicht zeitnah die Chance, Bundesliga-Torwart zu werden. Und so habe ich dann wieder die nächste Entscheidung getroffen.
Thomas Tuchel, sagst du, hat dich zum Stammtorwart gemacht. Verbindet sowas? Hast du eine besondere Verbindung zu ihm, eine besondere Dankbarkeit, weil er dir das Vertrauen gegeben hat, oder wie ist es?
Klar, ich meine, war mein erster Trainer, hat mich so jung ins Tor gestellt, was damals noch unüblicher war. Da hast du fast gar keine jungen Torhüter im Tor gesehen. Und dann wirklich so einen radikalen Cut zu machen, noch, also nicht mal von Saisonstart weg, sondern unter der Saison, dann zu sagen, ich gehe jetzt mit dir als Stammtorwart, du hast mein Vertrauen. Ja, da bin ich ihm natürlich bis heute dankbar, klar. Und er war, sieht man ja auch jetzt, ist einfach ein ganz besonderer Trainer, wo ja, hat auch jetzt schon Champions League gewonnen, ist mit England fast ins WM-Finale gekommen. Ich glaube, seine Fähigkeiten sind unbestritten und ich bin dankbar, dass ja er mein erster Trainer war und ich da ja die Anfänge im Profi-Dasein lernen konnte, durfte. Klar, ohne, wer weiß, ob ich ohne ihn ins Tor gekommen wäre bei Mainz.
Was macht er als Trainer so anders oder was macht Thomas Tuchel als Trainer so besonders?
Ja, er ist schon sehr fordernd, sehr fördernd. Wenn ihm was nicht passt, dann bekommst du das schon auch deutlich zu spüren. Ja, und auch bei mir, wenn ich es manchmal halt vielleicht hab schleifen lassen, dann war er da schon schon sehr klar und deutlich, was er verlangt, was sonst passiert. So im Nachhinein hat es mir aber nur gut getan, als junger Spieler da auch mal wirklich so stark die Meinung gesagt zu bekommen. Er hat sich natürlich mittlerweile auch als Trainer immer weiterentwickelt. Damals war Mainz auch seine erste Profistation. So ist für mich jetzt schwer zu beurteilen, wie genau heute seine Abläufe sind, wie er heute trainiert. Ich bin mir sicher, heute ist der Thomas nochmal ein ganz anderer Trainer wie damals bei uns. Aber man hat natürlich schon gesehen, über was er sich alles Gedanken gemacht hat, wie detailbesessen er war, dass das natürlich ein ganz besonderer Trainer damals schon war. Ja.
Okay. Und dann wieder der Sprung für dich zurück auf die Insel, zurück in die Premier League zu Liverpool, von Mainz zu Liverpool und zu Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat dich geholt.
Ja, es war für mich natürlich schon dann, wo ich bei Manchester weg bin, immer so ein kleiner Traum, wirklich mal Premier League zu spielen, weil ich das ja wirklich 2 Jahre erleben durfte, weil mir die Fußballkultur, alles da wirklich echt mega gefallen hat. Deswegen war das dann schon immer so ein Traum, da mal aufzulaufen in der Premier League, dass ich mir das dann so schnell verwirklichen konnte. Bei so einem Riesenverein habe ich vielleicht selber damals auch nicht mitgerechnet, aber ja, ich und der Jürgen hatten davor, also wir kannten uns eigentlich nicht. Klar, er war bei Dortmund, ich war bei Mainz, wir haben gegeneinander gespielt, aber sonst war da jetzt keine Verbindung aus Mainzer Zeiten oder irgendwas. Er hat einfach, glaube ich, dann er wollte einen neuen Torhüter haben, dass du als deutscher Trainer dann wahrscheinlich auch mehr auf deutsche Spieler und die deutsche Liga guckst, wie andere in der Premier League ist normal. Und dann kam die Anfrage von Liverpool und dann bin ich mit gerade 23 bin ich da geworden, hatte dann so knapp 100 Bundesligaspiele, 95, glaube ich, bin ich dann nach England gewechselt.
Okay. Und dann natürlich große Erwartungshaltung bei Liverpool. Du kriegst den Vertrag, du spielst, Traum wird wahr und dann verletzt du dich erstmal, ne?
Ja, ist natürlich von Anfang an ein bisschen kacke gelaufen, weil ich 2-3 Wochen vor Saisonstart habe ich mir in der Vorbereitung in Amerika beim Testspiel habe ich mir die Hand gebrochen und war dann eigentlich, stand ich vor dem Debüt, war klar, die Nummer 1 wurde schon kommuniziert, da gab es gar nichts dran zu rütteln und dann brichst du dir die Hand, bist du direkt raus. Das war natürlich schon der erste große Rückschlag, habe dann die ersten 5 Spiele, glaube ich, verpasst. Dann war auch relativ kompliziert, musste mich 2-mal operieren, Drähte rein operieren, die Drähte wieder raus operieren, war dann aber nach 8 Wochen oder so vom Arzt wieder freigegeben und dann eigentlich auch direkt sofort zwischen den Pfosten. War okay dann am Anfang, aber ich habe mich einfach vom Kopf und auch, ja, ich habe die Hand gemerkt, die war verheilt, aber ich hatte trotzdem schon noch Schmerzen, habe mich nicht so gut gefühlt einfach und das macht ja dann auch beim Torwart im Kopf viel aus, dass du vielleicht das, was davor alles selbstverständlich war, da denkst du dann 2-mal drüber nach, das ist dann manchmal eine Verkettung, aber für mich kam das jetzt auch nicht in Frage, irgendwie da dann zum Doktor zu gehen und sagen, ey, ich fühle mich doch nicht bereit, weil wenn du natürlich zu so einem Verein kommst, dann willst du ja unbedingt spielen und dadurch, dass es sich natürlich schon von Anfang an verschoben hat, wollte ich dann natürlich im Tor stehen, so, und dann lief's für uns nicht glaube ich optimal als Mannschaft. Ich habe ein bisschen gewackelt und dann hat der Trainer mich irgendwann halt dann nochmal rausgenommen und hat gemeint, er will mich auch ein bisschen schützen und ich soll gucken, dass ich in Ruhe wieder zur Form finde. Das war ja dann natürlich so der nächste Rückschlag. Ich glaube, wenn ich von Anfang an einfach ich bin da hingekommen mit einem Selbstverständnis, so, weil ich davor wirklich eine überragende Runde gespielt hatte. Also es kann gar nichts passieren. So bin ich auch aufgetreten. Und danach war es einfach irgendwie nicht mehr dasselbe. Das hat er da dann auch gesehen, sonst hätte er mich nicht rausgenommen. Ja, und dann, wenn du raus bist, dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis du den Platz zurückholst. Dann habe ich die verbleibenden Monate versucht, hart zu arbeiten, zu trainieren und habe es dann zum Glück zur zweiten Saison dann wieder geschafft, mich als Stammtorhüter dann wieder zu etablieren.
Ist natürlich brutal, wenn du Torwart bist und du brichst dir eine Hand. Ich meine, schlimmer kannst du nicht kommen.
Ja, wie gesagt, auch für den Kopf damals war nicht ganz einfach. Ich war einfach nicht frei. Und als Spieler, wenn du dir die Hand brichst, ich glaube, da wird die Ausfallzeit jetzt nicht so lang sein. Aber als Torwart ist es natürlich das, mit dem du die ganze Zeit arbeitest.
Okay. Das ist deine Karriere, so wie sie hochgeht. Und dann kommt der absolute Breaking Point. Ich glaube, du hast ja etwas erlebt, wo es nur ganz, ganz wenige Menschen in dem Business gibt, die sowas erleben, dieses Champions League Finale. Lass uns darüber mal sprechen. Du warst wieder zurück, du hast dich zurückgekämpft und hast eine super Champions League Saison gespielt. Wenn ich es richtig gesehen habe, ohne Gegentor ins Finale gekommen. Rekord für alle Torwarte, kein Gegentor bis zum Champions League Finale, alles läuft super. Und dann ist dieser Tag, dieses Finale 2018, Liverpool gegen Real Madrid. Wie denkst du heute über diesen Tag?
Ja, ein paar Gegentore habe ich kassiert, aber ich glaube, es waren die meisten zu Null Spiele und die wenigsten Gegentore. Also in den Statistiken war ich auf jeden Fall vorne. Da lege ich jetzt zwar nicht so viel Wert drauf, aber es war eine richtig gute Runde bis dahin. Dann im Spiel habe ich mich auch gut gefühlt, bin gut ins Spiel reingekommen. Die ersten Aktionen hatte alles Hand und Fuß. Und dann klar, in der zweiten Halbzeit war natürlich diese Aktion, wo ich dann so einen Ellenbogen abbekomme und 2 Minuten später, glaube ich, kommt das erste Tor. Jetzt heute noch das genau zu beurteilen, ist schwer. Das ging natürlich alles schnell. Du bist voll mit Adrenalin. Heute wahrscheinlich passiert es nicht mehr. Damals gab es ja kein Video-Referee, nix, wo dann ein Spiel unterbricht, wo drauf schaut. Aber wenn damals der Schiri nicht gepfiffen hat und das Spiel weiterging, so, dann dachtest du, boah, okay, jetzt stehe ich halt wieder auf, mach weiter. Und dann ja, mache ich 2 Minuten später so einen Abwurf, was eigentlich schon untypisch ist, weil normalerweise, wie oft habe ich schon einen Abwurf gemacht? Also normalerweise schätzt du das richtig ein. In dem Fall war es dann nicht so, kann ich bis heute auch noch nicht genau beurteilen. So, dann nahm das Spiel seinen Lauf. Natürlich danach extrem niedergeschlagen gewesen und dann kam halt von Liverpool dann ein paar Tage später die Anweisung, ob ich halt nach Amerika fliegen kann, mich da mal durchchecken, weil sie auf Bildern jetzt erst gesehen haben, dass ich da einen Ellenbogenschlag gegen den Kopf bekommen habe, 1 Minute vor dem ersten Treffer. Dann bin ich darüber geflogen bei so einem NFL-Kopfspezialisten gewesen, wo da alles untersucht hat. Und dann sind da in 80% der Fälle irgendwie sind die Tests angeschlagen, wo es dann gezeigt hat, dass ich irgendwie eine Gehirnerschütterung hatte. Dann hat der Verein mich gefragt, ob er das natürlich öffentlich machen kann, als Erklärung auch. Habe ich gemeint, okay, alles klar. Das wurde dann natürlich auch wieder mir negativ als Ausrede ausgelegt. In der Zeit war natürlich so das Gefühl, egal was war, alles wird natürlich gegen mich ausgelegt, gegen mich benutzt. Alles wird auf die Goldwaage gelegt. Ich konnte da nicht mehr wirklich vernünftig aus der Nummer rauskommen. Das war nicht mehr machbar. Und selbst natürlich das, dann die Diagnose wurde mir sehr negativ ausgelegt, obwohl es ja eigentlich gar nicht von mir kam. So, dann habe ich versucht, im Urlaub bisschen abzuschalten, Handy wegzulegen, Social Media wegzulegen, aber das geht ja nicht. Also dann schicken dir irgendwelche Leute Artikel zu, hast du das gesehen, hey, hast du das gesehen? Die machen sich dann keinen Kopf, so, wissen nicht, dass das für dich scheiße ist, wenn sie dir da irgendwelche Sachen zuschicken. Aber heutzutage ist fast unmöglich, dass du dann allem entgehst. Deswegen war das natürlich schon extrem. Ja, auch die dann diese ganzen Drohungen und alles mögliche von irgendwelchen anonymen Personen, wo sich dann da stark fühlen. Heutzutage könnte ich schon besser damit umgehen. Damals war es natürlich schon extrem. Und es hat sich dann auch natürlich in der neuen Saison, wo es wieder losging, war das jetzt nicht so, dass das aufgehört hat, das neue Saison, es geht von vorne los, sondern dass es mich halt so die ganze Zeit da begleitet hat und dann wurde irgendwann relativ spät im Transferfenster dann noch ein Torhüter verpflichtet und ich wusste dann einfach, für mich hat sich's in dem Moment dann nicht mehr richtig angefühlt. Ich dachte, ich brauche ein bisschen Abstand, brauche was Neues, um damit vielleicht auch irgendwie besser abschließen zu können. Und so hatte ich dann für mich die Entscheidung halt getroffen, von Liverpool dann wegzugehen.
Was hast du für Drogen bekommen?
Ja, ich hatte ja damals dann wirklich paar Tage lang Polizeischutz bei mir vorm Haus. Ich habe die Drohung jetzt nicht gelesen, aber war halt Morddrohung gegen mich, Familie, alles Mögliche, wo die Polizei dann so ernst genommen hat, dass die dann halt bei mir Wache gestanden haben, 24 Stunden. Das ist natürlich auch nicht so geil, wenn du dann siehst, dass da die Polizei bei dir stehen muss, dass sie sicher gehen, dass dir nichts passiert. Ja, so war das halt in der Zeit.
Lass uns bitte diese Szenen nochmal durchgehen, die du gerade besprochen hast. Das sind ja sehr entscheidende Szenen. Die eine, da hatte ich Sergio Ramos abgeräumt. Real Madrid, sehr bekannt dafür, für seine sehr robuste Spielweise. Unmittelbar, da stand es noch 0-0, zweite Halbzeit. Und er hat, der glaube ich, so einen richtigen Ellbogen-Check gegen den Kopf versetzt. Das wurde aber nicht gepfiffen. Das ging so im Zweikampf unter. Es ist nichts passiert. Hast du in dem Moment gemerkt, dass was bei dir passiert? Hast du gespürt, dass du eine Gehirnerschütterung hast? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es hat natürlich schon knallt kurz, deswegen bin ich auf den Boden gefallen. Aber wie gesagt, wenn das Spiel dann einfach weiterläuft und das Spiel wird nicht unterbrochen, dann bist du ja in dem Moment auch so unter Anspannung, Adrenalin, dass du denkst, ja, so schlimm kann es jetzt gerade nicht gewesen sein, wenn es gab keinen Pfiff vom Schiedsrichter nichts und ich mache weiter, das Spiel geht weiter. So war damals meine Wahrnehmung. Viel mehr kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber das war eigentlich so der Punkt. Das Spiel lief weiter, ich war am Boden, kein hat's interessiert, steh auf, mach weiter, es war wahrscheinlich nichts Schlimmes, so. Aber ich wusste jetzt auch nicht genau, woher das jetzt kam oder was genau los war, weil der ja so ein bisschen von hinten aus meinem toten Winkel so kam, so war die Situation.
Und dann? Nochmal, es ist Champions League Finale, Liverpool gegen Madrid. Die ganze Welt schaut zu. Es steht 0-0, 51. Minute. Du hast den Ball im 16-Meter-Raum, stehst da relativ entspannt und willst den Ball so nach rechts werfen und in deiner Sichtweite steht Karim Benzema und du rollst den Ball da so rüber oder wirfst ihn halb rüber und wirfst ihn genau in seine Laufrichtung und er braucht nur noch den Fuß reinzuhalten und der Ball kullert ins Tor. Wie hast du diesen Moment erlebt? Hast du die Situation wahrgenommen? Kannst du dich heute noch dran erinnern, wie du den Ball in der Hand hast und den abwirfst?
Gar nicht mehr. Also mittlerweile ist ja auch echt 8 Jahre irgendwas muss das sein. Ja, heute gar nicht mehr. Das ist damals natürlich, ich glaube, das hast du dann auch erst danach so richtig realisiert, weil das Spiel geht ja trotzdem weiter, du versuchst ja trotzdem dann weiter dein Spiel durchzuziehen, aber wie genau oder was ist, weiß ich heute wirklich.
Aber wie versuchst du danach, wie schaffst du das vom Mindset, wie schaffst du das mental, dass du danach dich wieder aufbaust, nach so einem Fehler?
Gut, das ist ja bei Torhütern generell. Du musst ja, wenn ein Fehler passiert, das Spiel weiterspielen und trotzdem irgendwie für die nächste Aktion bereit sein. Das ist ja schon die Kunst generell vom Torwartspiel. Jetzt nicht nur in dem Spiel. In jedem Spiel ist es, heutzutage ist das Spiel so komplex, so schnell. Es wird so viel vom Torhüter gefordert, viel mehr Sachen, auch wie früher. Da war es Torhüter Spiel noch ein bisschen einfaches passieren, ist unmöglich, keinen Fehler zu machen. Manchmal ist der Fehler ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, aber fehlerfrei komplett fehlerfrei über eine Saison zu spielen, ist eigentlich unmöglich. So, deswegen ist klar, dass irgendwann mal ein Fehler passiert, aber dann musst du versuchen, es abzuhaken und in der nächsten Situation einfach wieder frei zu sein, dass du ab da wieder versuchst, Sicherheit auszustrahlen. Weil das Schlimmste, glaube ich, was es für eine Mannschaft gibt, ist, wenn der Torhüter dann bei jeder Aktion wackelt, einen wackeligen Eindruck macht, dann natürlich ist ein Fehler scheiße, aber wenn du trotzdem danach deiner Mannschaft wieder Sicherheit gibst, ist es deutlich besser, wie wenn du die ganze Zeit am Wackeln bist und dann vor dir auch noch alle anfangen, nervös zu werden.
Total. Und dann sah es ja so aus, als wenn es ein Happy End gäbe. Liverpool hat das 1-1 gemacht, alles gut. Dann macht Madrid ein Tor, der war unhaltbar, mit Gareth Bale einen Fallrückzieher gemacht, hat die einen reingehauen, der war unhaltbar. Aber dann passiert es nochmal. Bale schießt, glaube ich, aus 25 Metern direkt auf dich. Und du kannst den Ball, den du wahrscheinlich 8000 Mal im Training mit verbundenen Augen wegfängst, kannst du nicht halten. Wie hast du das erlebt?
Auch da kann ich nichts mehr zu sagen, wie mein Erlebnis war. Aber natürlich, wenn ich mir die Bewegungen und so dann nochmal angeguckt habe, es war natürlich jetzt nicht irgendwo, sonst fange ich den Ball natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders. Grundsätzlich denke ich schon, dass es auf jeden Fall mit der Aktion was zu tun hatte, einfach weil die zwei Aktionen ein bisschen unnatürlich aussehen, wie sonst mein Torwartspiel eigentlich ist. Aber viel mehr gibt's eigentlich dazu heute nicht mehr zu sagen. Ne?
Du bist danach, was eine sehr starke Szene war, ihr habt verloren, es ist 3-1 ausgegangen für Madrid und du bist dann in die Fankurve gegangen. Das war ein wahnsinnig emotionaler Moment. Du hattest Tränen in den Augen und du hast dich bei den Fans entschuldigt.
Ja, natürlich, die hat sich ja jeder den Titel gewünscht. Generell, ja, bin in die Kurve, hab mich entschuldigt, wurde trotzdem ja gefeiert von den Fans, wie die ganze Mannschaft auch. Die standen da schon bedingungslos auch hinter den Spielern in Liverpool, aber ich meine, ich glaube, wir sind als Mannschaft so eine Runde gelaufen und dann habe ich mich da irgendwie, glaube ich, ja, entschuldigt. Erst nach dem Spiel realisierst du dann ja auch, scheiße, verloren. Ich habe meinen Teil natürlich deutlich dazu beigetragen und dann merkst du es natürlich mehr wie im Spiel, klar.
Wie schwer ist das? Weil ich habe mir die Szene natürlich ganz oft angeschaut, jetzt gerade nochmal vor dem Podcast, und ich stelle mir vor, wir haben ja schon über die Wirtschaft, über das Business außerhalb des Fußballs gesprochen. Es gibt so viele Unternehmer, so viele CEOs, so viele Top-Manager, die Fehlentscheidungen treffen, die Fehler machen und dann gehen Jobs verloren, Firmen gehen pleite. Aber wenn du so einen gravierenden Fehler machst, dann musst du dich direkt vor die Fans stellen. Du hast so den direkten Kontakt ja eben nicht nur in dem Moment des Sieges, sondern auch im Moment der Niederlage und in diesem Fall eine, die du verursacht hast. Wie fühlt sich das an? Wie schwer ist das dann in dem Moment, sich dahinzustellen vor all den Menschen, die viel Geld bezahlt haben, um dabei zu sein, das letzte Hemd gegeben haben, euch hinterhergereist sind und du stehst dann da und musst dich entschuldigen. Wie brutal hart ist das?
Grundsätzlich glaube ich gar, also jedes Spiel, wo man als Sportler verliert, fühlt man sich extrem schlecht. Das ist einfach so und ich glaube, so war es auch in dem Fall. Aber ich weiß gar nicht, ob, klar, das Spiel war natürlich, es gibt im Vereinsfußball kein größeres, aber wie gesagt, als Sportler, du hast so einen großen Ehrgeiz, jedes Spiel, wo du verlierst, stehst du danach da, gehst in die Kabine und mir geht's zumindest so und wirklich fühlst dich total beschissen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das da noch viel extremer sein konnte. Ich glaube, generell ist es wie bei allem, eigentlich das Ausmaß wird einem ja dann erst später eigentlich bewusst. Und sowas glaube ich in dem Moment auch. Ich habe mich einfach traurig gewesen, weil wir es nicht geschafft haben zu gewinnen, weil wir verloren haben. Und das Ausmaß kam ja erst danach so. Also da, ja, genau.
Wie ist es danach in die Kabine zu gehen, zu seinen Mannschaftskollegen?
Auch da immer ist Stille nach Niederlagen. Jeder macht es ein Stück weit auch mit sich aus. Ich glaube, da gab's gar nicht so Riesenunterschiede. Da ist natürlich jeder extrem enttäuscht und auch ein bisschen in sich gekehrt. Aber im Profisport eigentlich, wie gesagt, nach jeder Niederlage tut es weh und ist dann auch ein Stück weit ähnlich immer in der Kabine.
Okay. Jürgen Klopp hat danach im Interview gesagt mit dem ZDF, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Das ist der Wahnsinn. Das ist ganz, ganz hart. Es tut mir total leid für ihn. Hast du mit Jürgen Klopp danach gesprochen?
Ja, klar, wir hatten ja immer Kontakt, war ja immer noch mein Trainer. Wir haben, klar, so 2-3 Mal in der Sommerpause telefoniert und dann war ich ja auch ganz normal wieder da, wo die Saison losging. Deswegen, wir waren eigentlich ja immer im Kontakt.
Wie ist er dann so als Trainer? Ruft er dich dann an und sagt, hey, mach dich nicht verrückt, es geht weiter, glaub an dich? Oder wie geht er in so einer Situation, wie ist er mit dir umgegangen?
Ja, dass ich einfach Abstand ein bisschen gewinnen soll, die Pause nutzen, klaren Kopf zu bekommen, dann sehen wir uns wieder und dann geht's wieder los und dann arbeiten wir wieder für die nächste Saison. Ich meine, was soll man auch groß anderes sagen? Das ist ja völlig normal. Ist ja trotzdem dein Trainer, der will das Beste für jeden Spieler und dass er da versucht, dir zu helfen, dir ein gutes Gefühl zu geben, ist ja völlig normal, glaube ich. Andersrum wär's schlimm, ja.
Na klar, aber ich meine, er steht ja auch unter Druck. Er war gerade Trainer in Liverpool. Dann das erste Champions League Finale. Du willst es gewinnen, bereitest alles vor. Aber ich glaube, das ist ja etwas, was du vermutlich auch nicht vorbereiten kannst. Hast du ihm was gesagt? Hast du dich bei ihm auch entschuldigt?
Weiß ich nicht mehr. Ist so lang her. Könnte ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ein Stück weit schließt man ja auch irgendwann mal damit ab. Deswegen, wie genau unsere Unterhaltungen jetzt ausgesehen haben, jedes Wort, wann ich zu ihm bin, das würde ich so gar nicht mehr zusammenbekommen, tatsächlich.
Hast du heute damit komplett abgeschlossen? Ist es heute für dich so ganz, ganz weit weg? Oder trifft es dich auch immer wieder, wenn du auf Social Media bist, dass du in jedem Feed kommt das dann nochmal hoch? Oder kannst du das weg?
Nee, gar nicht. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich kümmere mich wirklich um das Hier und Jetzt, was ich beeinflussen kann, was ich für die Zukunft beeinflussen kann. Deswegen natürlich ab und zu interessiert's Leute und sprechen mich mal auf irgendwas an, aber generell ist es für mich natürlich abgeschlossen. Du musst es ja auch abschließen. Was wäre das? Es wäre ja viel schlimmer, wenn ich heute mir da noch irgendwie den Kopf drüber zerbrechen würde. Das bringt, glaube ich, keinem was. Deswegen habe ich damit total abgeschlossen, ja.
Ich finde es erstmal wirklich Respekt, dass du das gemacht hast, dass du es geschafft hast, dass du dich wieder zurückgekämpft hast. Ich finde, was du da gemacht hast, das sagt so viel auch über unsere Zeit. Du hast diese krasse Karriere, du bist super erfolgreich, stehst im Champions League Finale, dann passiert das und dann bleibt es aber doch bei vielen Leuten so hängen und die Karriere kriegt halt einfach so einen Knick. Du bist ja dann nach Istanbul gegangen, bist dann zu Newcastle gegangen, aber natürlich für jemanden, der eine krasse Bilanz in der Premier League hat, der bis zum Finale eine herausragende Leistung gebracht hat in der Premier League, ist das ja alles nicht verdient, dass jemand, der dann in diesem Fall, was ja nachgewiesen worden ist, auch noch durch eine Gehirnerschütterung diese Fehler gemacht wird, dass der so, ich sag mal, dass den alle von der Karriereleiter fallen lassen, dass da kein anderer Top-Club kommt und sagt, hey, ist mir egal, das war eine Gehirnerschütterung, weiter geht's, wir holen den, sondern dass die Leute dich alle so ein bisschen auch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich finde das brutal.
Ja, das ist Fußball. Ich glaube, es ging nicht nur mir so, da haben einige Spieler mussten so Erfahrungen machen. ist ein knallhartes Geschäft. Ich glaube, Fußball macht extrem Spaß, aber hat natürlich auch harte Seiten. Ja, also wie gesagt, da haben die Erfahrung, glaube ich, habe nicht nur ich gemacht. Es ist ein knallhartes Business. Das ist so. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder auf der schönen Seite bin vom Sport, aber der hat natürlich auf jeden Fall zwei Seiten, klar.
Absolut. Also nochmal Respekt und Glückwunsch und welcome back jetzt in der Bundesliga mit Schalke. Das wird echt toll. Ich freue mich jetzt schon auf die Spiele. Und natürlich, wenn man sagt, hey, es gibt immer eine Downside, gibt es auch immer wieder schöne Dinge, die dadurch entstehen. Und du hast auch gerade bei dir auf Instagram so einen tollen Post dazu gemacht. No matter how hard you fall, ist es wichtig, dass du wieder aufstehst. Du bist ja aufgestanden und hast für dich aber auch so ein paar andere krasse Dinge entdeckt, die du ja auch neben dem Fußball dann gemacht hast. Erstens, weil du Zeit dafür hattest und zweitens, weil dich auch das ganze Thema interessiert hat. Und lass uns darüber mal reden. Punkt 1 ist Fashion. Du bist seitdem sehr verankert in der Fashion. Das Treffen in Mailand bei Philipp Plein war nicht Zufall, sondern du lebst ja auch in Mailand. Du lebst genau in Mailand und in Düsseldorf, du pendelst.
Ja gut, wir haben... Also meine Frau ist Italienerin, hat in Mailand schon gewohnt, wo wir uns kennengelernt haben. Dann haben wir unsere Tochter bekommen. Meine Frau arbeitet ja auch viel, auch in Mailand alles. Deswegen war das eigentlich dann schon irgendwann klar, dass das unsere Base ist. Und es ist eine tolle Stadt. Ich mag Italien unglaublich. Es ist ein spezielles Lebensgefühl dort. Wie gesagt, ich habe die Stadt, die Leute echt zu schätzen gelernt. Genieße es da sehr und ich glaube, das wird auch später unsere Base auf jeden Fall sein. Jetzt natürlich bin ich am Pendeln, versuche nach den Spielen nach Hause zu kommen. Die Kleine kommt ab und zu auch so mal zu mir jetzt, die wird jetzt 3, die kann auch schon mal eine Woche bei mir sein ohne Mama und dann ab und zu können auch alle mal kommen. Also wir versuchen das so gut wie es geht zu regeln. Trotzdem unsere Base wird schon Italien bleiben später. Ja, und da ist natürlich, wie du gesagt hast, ist natürlich Mode steht da an erster Stelle gefühlt mit Essen ja, jeder geht gefühlt gut gekleidet aus der Haustür raus. Da siehst du kaum Leute, wo jetzt nicht sich Gedanken gemacht haben, wie sie sich anziehen. Und da kannst du natürlich schon dir auch so ein bisschen Inspiration holen und Sachen lernen, was du davor vielleicht nicht so auf dem Schirm hattest.
Warst du in der Zwischenzeit mal wieder bei unserem Freund Philipp Plein? Warst du mal wieder in seinem Hotel oder in seinem Restaurant?
Nee, tatsächlich nicht. Aber seitdem ich natürlich auch wieder spiele, versuche ich die Zeit, wo ich dann in Mailand bin, so gut es geht, mit der Familie zu verbringen. Da bleibt dann auch nicht wirklich so viel Zeit übrig. Also damals habe ich ja wirklich 6-7 Monate am Stück in Mailand verbracht. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich pro Woche, ja, eine Nacht in Mailand zu verbringen. Deswegen ist die Zeit schon limitiert.
Okay. War aber ein krasser Abend damals in Mailand. Du warst vereinslos und Philipp Plein mit seinem neuen Hotel. Zwei Dinge, die mir in Erinnerung bleiben. Seine Pizza mit echt Gold, Garnierung für 1.500 Euro und das Beste waren irgendwie Fries Black, Pommes mit Kaviar und Champagner dazu für 8.500 Euro, weil Philipp ernsthaft doch sagte, ja, wenn man feiert und trinkt, dann hat man irgendwann auch Hunger und ich möchte nicht, dass sich meine Gäste irgendwo an der Pommesbude anstellen, deshalb serviere ich das hier gleich selbst mit und zwar für 8.500 Euro mit Kaviar garnierte Pommes und die waren tatsächlich, der Kaviar war tatsächlich ausverkauft an dem Abend.
Ja, also für mich wäre es jetzt nichts, muss ich sagen, ich mag es einfach zu essen, aber natürlich bei so Events wie Fashion Week in Mailand, da siehst du ja wirklich auch Die verrücktesten Leute aus aller Welt kommen dahin. Und dass da so verrückte Leute gibt, wo dann Bedarf haben, ist auch mit Sicherheit gegeben. Und gerade bei ihm laufen ja auch sehr spezielle, verrückte Leute rum zum Teil. Ist interessant, sich das mal anzugucken, aber für mich persönlich wäre jetzt so teuer Essen, glaube ich, nix. Da kann man sein Geld besser investieren.
Zum Beispiel in Klamotten, zum Beispiel in gute Klamotten. Und du bist ja wirklich jemand, der bekannt ist für seinen Style. Du hast einen sehr ausgesuchten Fashion-Stil und du machst jetzt auch deine eigene Fashion. Du bist ja selbst Designer geworden, bitte. Glückwunsch dazu.
Danke, ja. Ja, grundsätzlich mag ich Understatement. Ich find's schöner, wenn du nicht irgendwie voll plakatiert bist und man nicht sieht, was du jetzt genau anhast, von wem. Das gefällt mir eigentlich am besten. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Tattoo. Ich glaube, bei mir wäre das dann auch zu viel, wenn ich noch irgendwie kunterbunte Sachen anhätte. Aber ja, auch das, so sein Modestil oder mein Modestil, den habe ich so über die Jahre gefunden, verändert sich auch immer wieder. Ich ziehe einfach auch das an, wo ich mich wohlfühle, wo ich mit einem guten Gefühl aus dem Haus gehe und mache mir tatsächlich meistens gar nicht so viel Gedanken oder stehe da groß ewig vorm Spiegel. Das geht bei mir tatsächlich recht flott und ich habe auch, ja, ich suche meistens auch Sachen raus, wo ich mit meinen ganzen anderen Sachen gut kombinieren kann. Dann kannst du mit einem Modeteil direkt 5, 6 Looks bauen, ohne dass es irgendjemand auffällt.
Und du trägst heute sogar deine Fashion, das Oberteil ist.
Genau, mein Oberteil. Auch das kann man zur Jeanshose tragen, zur Anzugshose. Ich glaube, das kann man zu allem eigentlich kombinieren. Generell haben wir auch versucht, bei meiner Marke so quiet wie möglich zu sein, sehr sehr schlicht, aber dann trotzdem mit guten Schnitten, mit schönen Farben, das dann doch irgendwie besonders zu machen. Das ist so die Richtung, wo wir uns da bewegt haben.
Dein Brand heißt Caria. Wie kommst du auf den Namen?
Caria, ja, habe ich ein bisschen überlegt. Ist nicht so einfach, muss ich sagen, einen Namen zu finden. Hab dann am Ende so ein bisschen meinen Nachnamen mit dem Vorname von meiner Tochter kombiniert. Und es hat sich dann schön angehört, schön weich auch, wo ich dann gedacht habe, komm, das passt ganz gut. Da gibt's dann eine schöne Verbindung, eine schöne Erinnerung später mal. Und so kam der Name zustande.
Du hast deine erste Kollektion jetzt gemacht mit About You. Ist das etwas, wo du sagst, das würdest du gern weiterführen?
Es war jetzt eine spannende Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht, da involviert zu sein in den Prozess, Sachen zu designen, das grüne Licht dann am Ende zu geben, wirklich auch auf viele Details mal zu achten und auch einen weichen Einstieg zu haben, weil du wirklich Leute, Experten hinten dran hast, die dir bei allem unter die Arme greifen. Deswegen war das echt eine super Erfahrung. Jetzt muss man mal sehen. Generell kann ich mir das schon vorstellen, auch weiterhin nochmal eine Kollektion zu machen. Trotzdem bin ich jetzt mit Fußball auch wieder mehr eingebunden. Die Marke erfordert natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Das ist schon so, dass ich das natürlich auch sehr aktiv vorantreiben muss, ist meine Marke und die Leute ja kaufen das natürlich auch, wenn ich das bei mir im Profil zum Beispiel zeige, wenn ich da wirklich viel auch mache und da muss ich einfach abwägen, passt jetzt gerade, passt später vielleicht wieder, was will ich, weil Fokus aktuell ist natürlich bei mir voll jetzt auf Fußball und der Bundesliga, aber wir haben jetzt die erste Kollektion gemacht, uns haben die Teile alle gut gefallen. Ich habe auch an die Mannschaft Sachen verteilt. Es ist gut angekommen. Es war echt top. Die Marke steht. Und wann und ob jetzt die nächste Kollektion kommt, das müssen wir noch sehen. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt.
Aber schon mal ein guter Einstieg. Und das Zweite, was du auch noch machst, du bist noch ein DJ. Ein krasser DJ. Alle sagen immer, wenn du auflegst, wird's richtig geil.
Ja, das freut mich, danke. Ja, auch das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Auch da, trotzdem habe ich es jetzt natürlich auch nicht mehr so vorangetrieben wie davor, aber ich meine, ich habe nach der Karriere noch so viel Zeit, das läuft mir jetzt nicht weg, ob ich da den einen oder anderen Gig die nächsten Jahre verpasse. Ich glaube, da kann ich auch noch dann mit Ende 30 loslegen. Ich habe, glaube da schon eine ganz gute Base geschaffen, wo ich drauf aufbauen kann, aber aktuell ist es on hold, was so wirkliche Auftritte betrifft. Ich mache natürlich, habe zu Hause natürlich alles bei mir, spiele da natürlich weiter dran rum, nehme Mixtapes auf, lad die auch mal hoch. Das macht Spaß. Ist eine tolle Abwechslung und der Rest, den werde ich mit Sicherheit danach wieder aktiver noch verfolgen, ja.
Aber kann man dich aktuell noch buchen als DJ? Als du keinen Verein hattest, konnte man dich ja sogar buchen für spezielle.
Ja, buchen, ja, trotzdem ja nur, habe ich nur Sachen gemacht, wo ich auch wirklich gedacht habe, das macht jetzt Sinn, da sehe ich mich. Also man konnte mich jetzt nicht für eine Geburtstagsparty oder so einfach so buchen. Ich bin dann da hingekommen, so einfach war es nicht. Aber ich hatte schon echt paar coole Auftritte. Ich war bei Formel 1 in Texas einmal, hat mich ein Freund, ein amerikanischer Freund gebucht für seine Events. Dann habe ich für Belvedere in Mailand aufgelegt, verschiedene Sachen, wo auch echt coole Events dann waren. Das hat schon Spaß gemacht. Aktuell unter der Saison werde ich mich jetzt nicht buchen lassen. Klar, in der Sommerpause kannst du mal überlegen, ob du was machst. Aber sonst ist es aktuell on hold.
Okay, aber tolle Perspektiven für dich, wenn du jetzt erstmal mit Schalke die Bundesliga aufgerollt hast, ihr mehrfach deutscher Meister werdet, die Champions League gewinnt mit Schalke, dass du dann sowohl in die Fashion-Industrie gehen kannst als Designer und als DJ arbeiten kannst. Und eigentlich könntest du noch was Drittes machen. Ich glaube, das hörst du nicht zum ersten Mal, dass du eine verdammte Ähnlichkeit zu Chris Hemsworth hast von Avengers als Thor und wahrscheinlich doch wirklich mindestens als Double für ihn durchgehen könntest, oder?
Ja, müsste ich wahrscheinlich 10 Kilo draufpacken. Das wird aktuell schwierig, dann kann ich nicht mehr bewegen im Tor. Aber grundsätzlich finde ich, ist es ja schon wichtig, während der aktiven Zeit sich mit Sachen generell zu befassen, was einem Spaß macht, was einen interessiert, was man später vielleicht auch dann weiter verfolgen möchte. Du kannst ja nicht mit Ende 30 dann sagen, so jetzt bleibe ich auf der Couch sitzen mein Leben lang. Das funktioniert nicht. Deshalb bin ich da schon sehr offen generell. Musik, Mode, wie du vielleicht Schauspielerei, wer weiß, sind alles sehr interessante Sachen. Was natürlich später mal noch interessanter werden könnte. Aktuell hatte ich jetzt noch keine Rollen. Ich hatte eine Anfrage tatsächlich letztes Jahr, die habe ich aber nicht angenommen. Es wäre auch nicht gegangen, weil ich da schon wieder aktiv am Spielen war. Aber auch da, sag niemals nie.
Okay, aber es ist auf jeden Fall ein krasses Makeover, was du gemacht hast. Es gibt ja bei YouTube auch ganz tolle Videos von dir, so best ever, deine besten Paraden ever, habe ich mir noch auf dem Weg hierhin angeguckt. Und da ist mir erst aufgefallen, dass du früher eine völlig andere Frisur hattest, einen völlig anderen Look hattest. Du sahst ja früher eher aus, als könntest du auch aus einer Boyband kommen, oder?
Ja, natürlich. Irgendwann habe ich mir die Haare da mal wachsen lassen und seitdem tue ich mir schwer, die wieder abzuschneiden, weil das dauert halt einfach. Und ich habe damals schon 2-3 Mal wollte ich sie wachsen lassen, dann doch wieder keine Geduld. Und wo sie da mal lang waren, glaube ich, seitdem, ja. Also wenn sie sofort wieder lang wären, würde ich mit Sicherheit noch mehr experimentieren. Aber aufgrund dessen, glaube ich, bleiben die Haare, solange es geht, jetzt auch erstmal lang. Aber natürlich, wenn du dir Bilder, ich glaube, jeder, wo sich Bilder von vor 10 Jahren von sich anguckt, muss zum Teil mit dem Kopf schütteln, wenn er das sieht, ja.
Absolut. Loris, lass uns zum Abschluss noch 2 Fragen stellen. Natürlich jetzt, Saison geht los, Bundesliga, ihr seid wieder dabei, Schalke, Aufsteiger. Was ist dein Ziel? Was ist euer Ziel?
Mein Ziel erstmal natürlich gesund zu bleiben, fit zu bleiben, dass ich jedes Spiel auf dem Platz stehen kann. Das ist das Wichtigste. Spaß zu haben, tolle Spiele abzuliefern, meine Leistung aus der letzten Saison zu bestätigen, vielleicht einen draufzupacken sogar, konstant zu spielen, Rückhalt für meine Mannschaft zu sein. Als Mannschaft, glaube ich, haben wir das klare Ziel, in der Bundesliga zu bleiben. Das ist unser Ziel. Wir sind letztes Jahr sehr gut damit gefahren, kleine Brötchen zu backen. Understatement, das hat uns sehr gut gestanden, ist uns sehr gut zu Gesicht bekommen und ich glaube, so werden wir auch weiterfahren. Am Ende, wer weiß, was möglich ist, aber es wird von keinem bei uns jetzt irgendwie große Töne geben und Riesenziele werden da ausgerufen. Das wird nicht passieren. Es wird anspruchsvoll, klar. Ich glaube aber, dass wir eine gute Mannschaft haben, auch eine gute Mischung, viel Erfahrung, aber auch tolle junge Spieler mit Potenzial dabei. Ziel ganz klar Klassenhalt. Was dann sonst noch möglich ist, wird man vielleicht sehen. Ich stecke mir natürlich auch immer wieder Ziele dann während einer Saison, wo ich denke, vielleicht kann ich das jetzt erreichen, aber die mache ich dann mit mir selber aus. Die wird man dann nicht irgendwo groß hören.
Aber du weißt schon, Loris, wenn man es mal groß denkt, du bist in der Bundesliga Schalke, wenn ihr krass spielt und du krass hältst, die Nationalmannschaft sucht gerade einen neuen Torwart, eine komplett neue Aufstellung. Jürgen Klopp ist der Trainer, der neue Bundestrainer, jemand, den du gut kennst. Hast du mal einen Gedanken daran verschwendet, dass das so ausgehen könnte, dass du Nationaltorwart wirst unter Jürgen Klopp?
Ich tatsächlich nicht, weil, wie du schon sagst, kommt ja, wenn wir gut performen, wenn ich gut performe, da sind so viele Wenn und Aber dabei, auf die ich mich aber konzentrieren muss, dass mein voller Fokus wirklich, wie du sagst, darauf liegt, top zu performen, dann meiner Mannschaft dabei zu helfen, top zu performen, dem ganzen Verein zu helfen, weiter voranzukommen. Wenn das alles passiert, wer weiß, was dann möglich ist durch die Sachen, die ich direkt beeinflussen kann. Das alles kann ich nicht beeinflussen. Ob mich die anderen Sachen dann dahin bringen oder nicht, das wird man sehen, oder auch nicht. Aber mein Fokus ist voll Schalke 04 und meine Performance.
Sehr cool. Ich drücke die Daumen, cross the fingers.
Dankeschön.
Loris, die letzte Frage. Wenn du auf alles zurückblickst, was du in deinem krassen Leben erreicht und gemacht hast, du bist heute 33 Jahre alt, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ja, heute würde ich vielleicht sagen, die guten Zeiten nicht immer für selbstverständlich nehmen. Es geht nicht immer nur bergauf. Es gibt auch mal Phasen, da geht's bergab. Dann ist man vielleicht darauf auch besser vorbereitet. Ich glaube, das geht jedem so. Du gehst auch mal durch Kackphasen, wo es schwierig ist. Da den Glaube nicht verlieren, dranbleiben, weiter hart arbeiten. Das habe ich gelernt. Irgendwann zahlt sich das aus, wenn du dranbleibst. Dort vielleicht ein bisschen länger, wie du denkst, aber irgendwann macht sich das bezahlt, dranbleiben und dann kommt man auch wieder auf die andere Seite, die schöne Seite. Aber es geht am Ende nur durch harte Arbeit, durch Disziplin, durch ein klares Mindset. Die erfolgreichen Zeiten sind einfach, die schwierigen Zeiten, ich glaube, da kommt's drauf an, da formt dich dann auch als Persönlichkeit. Und bei mir hat's auch gedauert, das zu lernen, das umzuwandeln in neue Energie, neue Kraft und dadurch noch stärker zu werden. Aber am Ende habe ich es geschafft und ist doch schön, wenn ich auch irgendwie da Motivation für andere Leute sein kann, denen es vielleicht aktuell auch scheiße geht oder die zweifeln, die nicht sicher wissen, wie soll ich da weitermachen, soll ich da weitermachen. Ich glaube, am Ende dranbleiben lohnt sich.
Bestes Vorbild, Loris, bestes Vorbild. Also wirklich danke für deine Zeit, wirklich so große Wertschätzung, dass du heute hier bei uns warst und uns mitgenommen hast, wirklich auf deine Reise über die ganzen Ups und Downs. Und ich glaube, da kann jeder für sich unglaublich viel rausziehen. Deshalb Shoutout an die Tomorrow Community. Schreibt gleich in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr mitgenommen habt aus der Karriere von Loris, was ihr daraus lernt. Würde mich total interessieren. Loris, tausend Dank an dich. Ja. Alles Liebe. Als erstes natürlich an deine Familie und dann natürlich an Schalke 04. Welcome back. Endlich ist Schalke wieder zurück. Und wünsche euch wirklich das Beste. Ihr gehört in die Bundesliga und ich freue mich jetzt schon natürlich auf das Spiel gegen Bayern München. Und wenn es da die Situation gibt, dass es einen Elfmeter gibt und Harry Kane läuft an und du stehst da, dann werde ich mich genau an diesen Moment hier heute erinnern. Vielen, vielen Dank, Loris. Vielen, vielen Dank an Maxi, der hier die Videos immer macht in dieser krassen Location hier heute in Düsseldorf. Und wir sehen uns wieder am Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.